Hallo zusammen und willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Ich bin euer Host und ich freue mich sehr auf das heutige Thema.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin als Experte heute wieder dabei und wir haben heute wirklich ziemlich massives Material vor uns.
Absolut. Also wir wollen direkt einsteigen. Du kennst doch bestimmt dieses Gefühl, also wenn man sich so einen brandneuen, unglaublich bequemen Sessel gekauft hat.
Oh ja.
Man lässt sich da am Ende von so einem richtig langen Arbeitstag einfach reinfallen, ne? Die Polsterung gibt exakt an den richtigen Stellen nach. Man fühlt sich komplett geborgen und kann abschalten.
Mhm, man ist einfach sicher.
Genau. Und ganz ehrlich, exakt das erwartet man ja eigentlich auch, wenn man einen antiken Text aufschlägt, der so harmlos als, naja, als Predigt betitelt ist.
Richtig, ja. Man denkt da an so ein bisschen moralische Erbauung.
Ja, so ein paar weise Lebensweisheiten. Quasi so ein verbaler Rückzugsort, in dem man sich gemütlich einrichtet, um danach völlig unverändert wieder in seinen Alltag zurückzukehren.
Genau, das ist die Erwartungshaltung. Man rechnet mit einem Text, bei dem man halt hin und wieder wohlwollend nickt. Und sich insgeheim auf die Schulter klopft, weil man, ja, sag ich mal, im Großen und Ganzen ein ganz anständiger Mensch ist.
Aber dann, und das ist unser heutiges Thema, dann schlägst du diese bestimmten akademischen Vorlesungsnotizen auf. Wir schauen uns heute die Aufzeichnung von Dr. Craig Keener an.
Mhm. Session 7.
Genau, Session 7 über das 5. Kapitel des Matthäusevangeliums, die berühmte Bergpredigt. Und plötzlich ist es, als würde dir jemand diesen extrem bequemen Sessel mit voller Wucht unter dem Hintern wegziehen.
Du landest knallhart auf dem Boden der Tatsachen. Ja.
Total. Wenn man sich die Fakten aus diesen Quellen ansieht, ist das alles andere als bequem. Es ist, man muss das so sagen, eine absolute Kriegserklärung an unsere Komfortzone.
Das kann man so stehen lassen, absolut.
Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, was Jesus damals im ersten Jahrhundert wirklich meinte. Fernab von diesen ganzen weichgespülten Übersetzungen.
Oh ja, da gibt es einige.
Also, lass uns das direkt mal aufschlüsseln. Wir betrachten diesen Text heute oft als netten Ratgeber für ein harmonisches Miteinander. Aber die historischen Reaktionen darauf, die waren ja völlig anders, oder?
Eine völlig andere Sprache. Wenn man sich ansieht, wie die Menschen im Laufe der Kirchengeschichte auf diese Predigt reagiert haben, dann war die primäre Emotion eigentlich fast immer Panik.
Panik? Echt jetzt?
Ja, die ethischen Anforderungen, die da gestellt werden, die sind so exorbitant hoch, dass die theologische Welt über Jahrhunderte hinweg verzweifelt nach Wegen gesucht hat, diesen Text bloß nicht wörtlich nehmen zu müssen.
Ah, okay.
Die intellektuellen Ausweichmanöver, die dabei erfunden wurden, das ist wirklich faszinierend. Und es verrät extrem viel über unsere menschliche Psychologie.
Ausweichmanöver. Wie muss ich mir das vorstellen? Wollte man den Text einfach umschreiben oder so?
Nicht umschreiben, aber umdeuten. Im Mittelalter zum Beispiel, da gab es eine sehr populäre Idee. Man sagte, das gilt nur für den Klerus.
Also nur für Priester.
Genau. Man argumentierte, dass diese radikalen Forderungen, also den Feinden die andere Wange hinhalten oder auf den gesamten Besitz verzichten, das sei eine Art elitäre, höhere Ethik für Mönche.
Ah, verstehe. Das normale Fußvolk auf dem Feld war dann quasi fein raus.
Journalismus bezeichnet.
Puh, Dispensationalismus. Okay, das ist ein massives Wort. Was genau steckt da dahinter?
Man kann sich das ganz einfach als so ein Zeitalterdenken vorstellen. Die Idee war, dass Gott die Geschichte in verschiedene Epochen, also Dispensationen, unterteilt hat.
Mhm.
Und in jeder Epoche gelten völlig andere Regeln. Einige Theologen haben dann gesagt, diese extreme Bergpredigt, die galt nur für die Juden in jener ganz spezifischen vergangenen Epoche.
Praktisch, dann muss man es heute nicht mehr machen.
Exakt. Für uns heute im sogenannten Zeitalter der Gnade sei das nicht mehr bindend. Und eine andere, sehr berühmte Fluchtroute war die Interimsethik von Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer, der Arzt und Friedensnobelpreisträger.
Genau der. Er war ja auch Theologe. Schweitzer behauptete, Jesus habe in dem festen Glauben gelebt, dass das Ende der Welt buchstäblich in ein paar Tagen bevorsteht.
Ach krass.
Ja. Und wenn du denkst, die Welt geht am Dienstag unter, dann predigst du natürlich eine extreme Krisenethik.
Klar. Verkauft alles, wehrt euch nicht.
Macht keine langfristigen Pläne, genau. Laut Schweitzer war das also nie für einen normalen Alltag über Jahrzehnte gedacht. Es gab natürlich Ausnahmen, wie Franz von Assisi, der wirklich alles weggab. Aber die breite Masse suchte definitiv den Notausgang.
Weißt du, woran mich das total erinnert?
Lass hören.
An diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also die AGBs, die aufploppen, wenn man so ein Software-Update auf dem Handy installiert.
Oh ja, wunderbarer Vergleich.
Du hast da dieses endlose, radikale Dokument, das theoretisch volle Zugriffsrechte auf dein halbes Leben fordert. Aber niemand liest das. Man scrollt in Lichtgeschwindigkeit nach unten, klickt blind auf Akzeptieren.
Nur damit man die App nutzen kann.
Genau. Und ignoriert völlig, was man da gerade eigentlich in sein Leben gelassen hat. Und exakt das scheinen diese Theologen mit der Werkpredigt gemacht zu haben. Man klickt auf Akzeptieren, aber man lebt es nicht.
Das ist ein fantastisches Bild. Und diese theologische Akrobatik, die blieb ja nicht unwidersprochen. Was hier faszinierend ist, in den Notizen finden wir Zitate vom Philosophen Søren Kierkegaard und dem Theologen Dietrich Bonhoeffer. Die haben genau diese Heucherei scharf seziert.
Was haben die gesagt?
Kierkegaard hat das mit so einem richtig beißenden Spot formuliert. Er sagte, wir Protestanten sind unfassbar stolz darauf, jedem Menschen die Bibel in seiner eigenen Sprache in die Hand zu drücken.
Ja, das ist ja auch so das protestantische Ding.
Genau. Aber in der Sekunde, in der wir das getan haben, nutzen wir unsere ganzen hochtrabenden akademischen Kniffe, um den Leuten zu erklären, dass sie um Himmels Willen nicht wörtlich tun sollen, was da drin steht.
Wow. Okay. Das sitzt.
Kierkegaard hat die Angst dahinter verstanden. Wenn wir das wirklich tun würden, also Besitz verkaufen, den Armen geben, das würde unsere bürgerliche Gesellschaft komplett sprengen.
Wir wären ja alle Bettler.
Richtig. Also erfinden wir Erklärungen, warum Jesus das angeblich gar nicht so gemeint hat.
Aber Moment mal. Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Wir wissen doch, dass Jesus ständig Übertreibungen nutzt. Also diese Hyperbeln, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Mhm, ja, das tut er.
Später sagt er ja auch, man soll sich ein Auge ausreißen. Das nimmt ja hoffentlich auch niemand wörtlich. Warum können wir nicht einfach sagen, Leute, entspannt euch, die ganze Predigt ist eine gigantische rhetorische Übertreibung, um einen Punkt zu machen.
Weil das den Mechanismus einer antiken Hyperbel völlig verkennt. Solche Übertreibungen waren im Judentum damals extrem gängig.
Okay.
Aber der Zweck war niemals, wirklich niemals, dass das Publikum danach sagt, ach, das war nur bildlich gemeint, ich mache einfach weiter wie bisher.
Sondern?
Der Zweck war, eine unbedingte, brennende Dringlichkeit zu erzeugen. Die Theologie nutzte oft den Begriff der inaugurierten Eschatologie.
Oh Gott, schon wieder so ein schweres Kaliber. Was heißt das jetzt übersetzt für unseren Alltag?
Übersetzt heißt das, schon jetzt, aber noch nicht ganz. Das Reich Gottes hat mit Jesus begonnen. Wir streben diese Ethik im Jetzt an, auch wenn die Welt noch kaputt ist und es erst in der Zukunft perfekt sein wird.
Puh. Aber ganz ehrlich, für mich klingt das immer noch wie eine theologische Ausrede. So nach dem Motto, wir schaffen das eh nicht, also schieben wir die Perfektion mal bequem in die Zukunft. Wie haben die frühen Christen das denn gelebt?
Für die war das keine Ausrede, das war ein Kompass. Die wussten, dass sie ständig stolpern würden, aber es ging darum, das Leben unerbittlich auf diesen Nordstern auszurichten. Es galt für das Hier und Jetzt.
Okay, wenn dieser Kompass also für das Jetzt gilt, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, wer genau soll das eigentlich leben? Wer ist überhaupt das Zielpublikum? Und da betreten wir im Text ja direkt am Anfang die Welt der Seligpreisungen.
Genau. Selig sind die und so weiter.
Ja, die kennt man.
Ligerarisch gesehen ist das ein ganz bekanntes Format. Ähnlich wie bei Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Aber was wir im Deutschen komplett verlieren, ist die Brillanz des griechischen Textes.
Was ist da anders?
Die ersten vier dieser Lobpreisungen beginnen im Griechischen alle mit dem Buchstaben P.
Alle mit P?
Ja. Ptoichoi für die Armen, Pentonis für die Trauernden, Praies für die Sanftmütigen, Peinontes für die Hungernden.
Warum dieser Fokus auf das P? War das einfach nur, damit es schöner klingt? So ein Poesieding?
Nein, überhaupt nicht. Das hatte einen knallharten pragmatischen Grund. Du musst dir vorstellen, die meisten Leute konnten weder lesen noch schreiben.
Stimmt, da stand ja keiner mit dem Notizblock am Berg.
Eben, die Lehre musste rein übers Gehör im Kopf bleiben. Jesus nutzte diese Alliteration quasi wie so einen modernen Popsong-Hook. Die Menge konnte den Rhythmus auf dem Heimweg buchstäblich vor sich hin summen.
Ah, das ist ja genial.
Und er rahmt das Ganze auch noch durch eine sogenannte Inklusion ein. Vers 3 und Vers 10 enden beide mit exakt demselben Satz, denn ihrer ist das Himmelreich. Das zieht einen klaren Zaun um die Frage, wer dazugehört.
Okay, aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, wer sich innerhalb dieses Zauns befindet, da reibt sich das doch massiv mit der Realität.
Inwiefern?
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Schauen wir uns doch mal die echte Welt an. egal ob in der Politik, im Büro oder auf dem Schulhof. Der erben doch nicht die Sanftmütigen.
Mhm.
Die Lauten, die Aggressiven, die sich durchsetzen, die gewinnen. Die Sanftmütigen werden doch einfach überfahren. Das klingt schön, aber das ist doch völlig realitätsfern.
Wenn wir das nur mit unserem heutigen Mikrokosmos vergleichen, mag das so wirken. Aber wenn wir das mit dem größeren Gesamtbild verbinden, also dem ersten Jahrhundert, dann bekommt das eine unglaubliche, fast schon prophetische Schärfe.
Okay, nimm mich mal mit ins erste Jahrhundert.
Wir haben massive politische Spannungen. Die Römer halten Israel quasi im Würgegriff. Und es gab damals diese jüdische Gruppierung, die Zeloten. Die dachten exakt wie du.
Ah, die Freiheitskämpfer.
Genau. Die dachten, Sanftmut bringt uns hier gar nichts. Wir müssen zu den Waffen greifen, Gewalt gegen Rom.
Und das haben sie dann ja auch gemacht, oder?
Mit absolut katastrophalen Folgen. Im Jahr 66 nach Christus eskalierte das. Und das Resultat war, dass die römischen Legionen im Jahr 70 nach Christus anrückten und Jerusalem komplett dem Erdboden gleichmachten.
Der Tempel wurde zerstört.
Ein unvorstellbares Blutbad. Die Strategie der aggressiven Machtausübung endete in der völligen Vernichtung. Historisch gesehen war Jesu Weg, also dieser Frieden und diese Abhängigkeit von Gott, der einzig zukunftsfähige.
Also das Reich Gottes kommt nicht durch Gewalt.
Richtig. Im Hebräischen gibt es da dieses Wort Anavim, die Armen im Geiste, die Gebrochenen, diejenigen, die mit leeren Händen vor Gott stehen.
Weißt du, das ist ein unfassbar faszinierender Gedanke, gerade wenn man das mal direkt auf dich als Hörer überträgt.
Mhm.
Denk mal darüber nach, genau dann, wenn du dich in deinem Leben am allerschwächsten und kaputtesten fühlst, wenn deine eigenen Pläne kollabieren. Laut diesem Text bist du ironischerweise genau in diesem Moment dem Reich Gottes am allerengsten.
Weil man aufhört, sich einzureden, man hätte alles unter Kontrolle.
Ja. Das ist das absolute Gegenteil von unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Es ist quasi eine Gegenkultur der Gebrochenen.
Und die logische nächste Frage in der Textanalyse ist dann, wie zeigen diese Menschen das eigentlich nach außen? Wie leben die? Da kommen wir zu den Metaphern von Salz und Licht.
Oh, hier wird es wirklich interessant. Ich habe da in den Notizen ein bizarres Detail über diesen rabbinischen Humor gelesen. Das muss ich kurz erzählen.
Ja, bitte.
Jesus fragt ja, wenn das Salz fad wird, womit soll man salzen? Und es gab damals anscheinend diesen Insiderwitz über Rabbi Tarfon im späten ersten Jahrhundert.
Ein herrlicher Witz, ja.
Da kam jemand zu diesem Rabbi und fragte, was macht man eigentlich mit fad gewordenem Salz? Und der Rabbi antwortet furztrocken, salze es mit der Nachgeburt eines Maultiers.
Genau.
Ich saß da erstmal und dachte, hä? Aber Maultiere sind ja Kreuzungen aus Pferd und Esel. Die sind biologisch steril.
Sie können keinen Nachwuchs bekommen, richtig?
Es gibt also gar keine Nachgeburt bei einem Maultier. Der Witz ist, wenn du eine dumme, physikalisch unmögliche Frage stellst, kriegst du eine dumme Antwort.
Exakt. Echtes Salz verliert seinen Geschmack nicht. Wenn es das tut, war es nutzloser Staub und wird weggeworfen. Aber beim Thema Licht in der Predigt stoßen wir dann auf ein scheinbares Paradoxon, das oft extrem verwirrt.
Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen. In Kapitel 5 sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten, damit die Leute eure guten Werke sehen.
Sichtbarkeit pur.
Genau. Aber dann in Kapitel 6, also wirklich kurz danach, dreht er sich scheinbar um 180 Grad und sagt, lasst die Leute eure guten Werke nicht sehen. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut.
Ja, was denn nun, ne?
Das ist doch total irre. Das ist, als würde ich ein grandioses 5-Sterne-Restaurant aufmachen, aber ich halte die Adresse streng geheim und hänge kein Schild auf. Wie passt das zusammen?
Das ist ein bewusstes Lehrmittel. Die Rabbiner liebten solche Paradoxa, um ihre Schüler zum Denken zu zwingen. Das gibt es schon in Sprüche 26.
Ah, okay.
Da steht erst, antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit. Und im nächsten Vers steht, antworte dem Toren nach seiner Torheit.
Okay, das widerspricht sich ja komplett.
Ja, aber beides ist wahr, je nach Kontext. Bei Jesus ist das Problem hier nicht das Sehen an sich. Das Problem ist das Motiv des Herzens.
Ah, es geht darum, für wen ich das mache.
Richtig. Wenn du betest oder spendest, nur damit die Leute klatschen, dann war dieser Applaus dein ganzer Lohn. Das einzige legitime Publikum für unsere Taten darf Gott sein. Er sieht das Verborgene.
Okay, also es geht nur um das Herz. Aber das wirft bei mir direkt die nächste Flagge auf. Wenn es nur noch auf das innere Herz ankommt, bedeutet das dann, dass all diese alten, strengen Gesetze unwichtig sind? So nach dem Motto, Hauptsache ich bin innerlich ein guter Mensch?
Ganz im Gegenteil. Und hier wird es für die Zuhörer richtig unbequem. Jesus sagt, nicht ein einziger Strich des Gesetzes wird vergehen. Er spricht da vom kleinsten hebräischen Buchstaben, dem Jod.
Ein Jod? Sieht das nicht aus wie so ein winziges Komma, das in der Luft hängt?
Exakt. Und die jüdischen Gelehrten hatten damals richtig wilde Legenden über dieses Jod. Eine besagte, das Jod habe sich bei Gott beschwert, als es aus dem Namen von Abrahams Frau Sarai entfernt wurde, um sie Sarah zu nennen.
Ein Buchstabe beschwert sich?
Ja, es fühlte sich herabgesetzt. Eine andere Legende erzählte, dass König Salomo versuchte, ein einziges Jod aus der Bibel zu reißen. Und Gott sagte, 1000 Salomos werden vergehen, bevor auch nur ein einziges Jod gestrichen wird.
Wow, okay. Der Standard wird also nicht gesenkt.
Überhaupt nicht. Jesus sagt dann sogar, eure Gerechtigkeit muss die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertreffen.
Und da müssen wir kurz einhaken. Für uns ist Pharisäer ja heute nur so ein Schimpfwort für Heuchler. Aber damals...
Damals waren das die absoluten Superstars der Frömmigkeit. Es gab zwar die Essener, die machten sich sogar über die Pharisäer lustig, nannten sie Sprecher sanfter Dinge, weil die ihnen nicht streng genug waren.
Die lebten in der Wüste, oder?
Genau, die waren unsichtbar. Aber die Pharisäer waren mitten im Volk. Die waren der Goldstandard. Die fasteten zweimal die Woche, verzehnteten jedes kleine Gewürz in ihrer Küche.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Wenn diese Typen schon zweimal pro Woche gefastet haben, wie soll denn bitte ein ganz normaler Mensch mit einem harten Job und Familie diesen Standard noch übertreffen? Das ist doch mathematisch völlig unmöglich.
Genau das ist der Punkt. Das rabbinische Gesetz besagte damals, interessanterweise, dass die Belohnung für das kleinste Gebot und das größte Gebot exakt gleich ist.
Warte, das kleinste Gebot, welches war das?
Zum Beispiel, wenn du ein Vogelnest findest, musst du die Vogelmutter verschonen. Und das größte Gebot war, ehre deine Eltern. Für beides gab es die gleiche Belohnung.
Man kann sich das also nicht aussuchen wie an so einem Buffet.
Richtig. Jesus verlangt hier keine physische Leistungssteigerung. Er sagt nicht, faste dreimal die Woche. Er fordert eine völlige innere Transformation.
Also, was bedeutet das alles konkret? Wie sieht diese Transformation aus?
Da bringt er ja diese 6 Antithesen, ne? Ihr habt gehört, aber ich sage euch.
Genau. Und hier ist ein feiner sprachlicher Unterschied wichtig. Er sagt nicht das starke griechische Aber, also aller, dass das Gesetz zerstören würde. Er nutzt das schwache De. Er entwickelt das Gesetz weiter.
Er zerstört es also gar nicht, wie manchmal behauptet wird.
Nein, er durchbricht nur die Zäune, die die Rabbiner um das Gesetz gebaut haben. Den sogenannten Pilpul.
Pilpul. Das war diese endlose Haarspalterei. Da wurde allen Ernstes debattiert, ob man ein Ei essen darf, das am heiligen Sabbat gelegt wurde.
Hat das Huhn quasi am Sabbat gearbeitet?
Genau, solche Sachen. Jesus ignoriert diese Zäune und zielt direkt aufs Herz.
Das ist so ein bisschen wie mit einem Tempolimit, oder? Die Pharisäer fahren exakt 100 Kilometer pro Stunde und fühlen sich als perfekte Bürger. Und Jesus sitzt auf dem Beifahrersitz und fragt, warum bist du eigentlich innerlich so voller Road Rage und Wut auf die anderen Fahrer?
Ein perfekter Vergleich. Nehmen wir das Thema Zorn. Jesus sagt, wenn du jemanden Racker nennst, also Hohlkopf, dann gehört das vor den Sanhedrin. Und wer ihn einen Narren nennt, landet im feurigen Gehenna, der Hölle.
Er setzt den Hass also mit Mord gleich. Krass.
Ja. Und beim Thema Lust wird es historisch noch spannender. Das 10. Gebot sagt, du sollst nicht begehren.
Mhm.
Im antiken Mittelmeerraum waren Frauen oft komplett verhüllt, nur Hände oder Füße waren sichtbar. Und trotzdem gaben viele antike Schriften den Frauen die Schuld, wenn Männer lustvolle Gedanken hatten.
Die war wohl nicht gut genug verhüllt, so nach dem Motto.
Exakt. Aber Jesus bricht damit. Im Gegensatz zu vielen anderen gibt er dem Mann die volle, 100%ige Verantwortung für seine eigenen Gedanken.
Er ruft zur radikalen Treue auf. Reißt dir das Auge aus, sagt er ja auch.
Als extreme Hyperbel, ja. Und das ultimative Ziel, das er dann formuliert, ist, seid vollkommen wie euer Vater im Himmel.
Wow. Vollkommen.
Und damit schließt sich der Kreis. Diese Bergpredigt ist keine moralische Checkliste. Wie Dr. Kiene aufzeigt, ist das zutiefst Christologie.
Das heißt?
Jesus fordert das nicht nur, er modelliert es. Er war sanftmütig, er weinte über unbußfertige Städte, er zeigte Barmherzigkeit und wurde am Kreuz verspottet.
Er ist also eigentlich der Einzige, der sich in diesen bequemen Sessel der Gerechtigkeit setzen kann, von dem wir am Anfang gesprochen haben.
Exakt so ist es.
Und das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Lieber Hörer, denkt mal drüber nach. Wenn dieser gesonnte Text von Jesus absichtlich so gestaltet wurde, dass er durch reine äußere Disziplin unmöglich zu erfüllen ist.
Weil wir zwingend Gott brauchen, um unser Herz zu transformieren, ja?
Genau. Wie viel von unserem heutigen Stress, unserer Erschöpfung und diesem ganzen Imposter-Syndrom kommt eigentlich daher, dass wir immer noch versuchen, diese perfekten Überpharisäer zu sein?
Das ist eine sehr gute Frage.
Was passiert, wenn wir aufhören, uns pausenlos selbst zu optimieren? Was ist, wenn wir einfach mal unsere innere Armut akzeptieren, von der Jesus sagt, dass genau dort das Reich Gottes beginnt? Ein ziemlicher Gedanke zum Abschluss, finde ich. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.